Alle waren sich einig, Lehman werde gerettet werden. Es ist nicht passiert. Aber warum? Keiner hat eine schlüssige Erklärung. Es gibt die menschliche Erklärung, dass der damalige amerikanische Finanzminister Hank Paulson, der früher, also davor Chef bei Goldman Sachs gewesen war, dass er einfach ein großer Rivale von Dick Fuld, von dem Chef von Lehman war. Die beiden haben sich, sollen sich persönlich gehasst haben. Sie waren geschäftlich Intimfeinde. Ist das ein Grund, eine Bank über die Wupper gehen zu lassen und damit implizit sowas wie eine Weltfinanzkrise auszulösen? Ich weiß es nicht, aber andererseits spielen menschliche Faktoren auch bei politischen Entscheidungen häufig eine große Rolle.
Hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Ich bin Caroline Würfel, Redakteurin bei Zeit Online. Und mir gegenüber sitzt heute Marc Brost, Leiter des Hauptstadtbüros der Zeit. Wir sitzen in seinem kleinen, feinen Büro in der Dorotheenstraße oder, wie Marc eben schon sagte, dem dunklen Gang der Zeit.
Ich sagte die dunkle Seite der Macht, aber das würde ich niemals wiederholen, wenn das Band läuft.
Und Marc hat diese Woche im Zeitmagazin eine Geschichte geschrieben, in der Banker und Politiker nochmal erzählen, wie sie die Finanzkrise vor 10 Jahren erlebt haben. Wo warst du denn am 15. September 2008, als die Lehman Brothers ihre Pleite verkündet haben?
Also am 15. September 2008 war ich tatsächlich in diesem Büro hier in Berlin. Das Lustige oder Interessante ist aber, wo ich die 2 Tage davor war. Ich war nämlich mehr oder weniger zufällig, weil ich damals den Finanzminister Steinbrück relativ eng begleitet habe und eigentlich ein großes Porträt über ihn schreiben wollte. Ich war an jenen beiden Tagen beim Treffen der europäischen Finanzminister und Notenbanker in Nizza. Die treffen sich regelmäßig mehrmals im Jahr zum formellen und informellen Gespräch. Das fand eben statt, Freitag, Samstag und Sonntagmorgen in Nizza. Und diese ganze Atmosphäre mutet im Nachhinein völlig bizarr an, weil wir am Vorabend dieses großen Crashes waren, aber niemand über den Crash sprach. Auch, glaube ich, niemand geglaubt habe, dass der Crash kommen werde. Und wenn in Gesprächen auf dieser Tagung und am Rande der Tagung das Wort Lehman fiel, dann eigentlich immer nur dergestalt, dass der Finanzminister oder seine wichtigsten Berater damals alle voller Inbrunst gesagt haben, diese Bank wird nicht pleite gehen, die Amerikaner werden diese Bank retten. Das kam dann doch ein bisschen anders.
Es ist natürlich klar, das sind 10 Jahre, zu solchen Jubiläen guckt man ja gerne nochmal zurück. Aber was hat dich vor allen Dingen interessiert, nochmal mit sozusagen den Protagonisten dieser Zeit zu reden? Unter anderem kommen ja in deiner Geschichte der Lehman-Chef von Deutschland, Karl Dannenbaum, zu Wort, aber auch der ehemalige Kommunikationschef Andrew Powers, Per Steinbrück, der damals Finanzminister war. Was hat dich eigentlich dann interessiert, nochmal mit denen ins Gespräch zu kommen?
Na, ich glaube, ganz wesentlich 2 Punkte. Das eine ist die schiere Dimension dieses Ereignisses von damals. Ja, es liegt 10 Jahre zurück und ja, man hat den Eindruck, irgendwie, es ist schon eine Weile her, aber das war der größte Einbruch in der Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Es war der Moment, an dem man, weil nach Lehman in Deutschland ja auch noch die ein oder andere Bank in Schieflage geriet und andere Banken weltweit mit sehr viel Geld der Steuerzahler gerettet werden musste, man hatte den Eindruck, da kommt echt was ins Wanken. Ich bin ein Kind der Bundesrepublik, bin groß geworden in diesem System, das ich immer für stabil gehalten habe. Und das war das erste Mal, jetzt, und zwar nicht politisch im Sinne von, es könnte Krieg geben, sondern das erste Mal, dass man den Eindruck hatte, ökonomisch ist die Situation so fragil, dass uns das ganze Land um die Ohren fliegt. Und wir müssen uns einmal nochmal zurückerinnern, ein paar Tage, ich glaube 21 Tage nach Lehman war der Finanzminister und die Kanzlerin gezwungen, in einer völlig überraschenden Situation sonntagmittags vor die Fernsehkameras zu treten und die Sicherheit aller Spareinlagen zu garantieren. Warum mussten sie das? Weil sie in den Tagen davor Hinweise bekommen hatten, dass die Leute anfangen, zu den Geldautomaten zu gehen und Geld abheben. Also es wurden damals 200-Euro-Scheine und 500-Euro-Scheine wurden knapp. Das hat die Öffentlichkeit nicht so mitbekommen, aber es war echt, also es gab schon auch so erste Hamsterkäufe, eine total, also eine Situation, wenn man sich das heute mal vorstellt, kriegt man so ein bisschen Gänsehaut. Das ist der Crash damals. Wenn man das Ganze aber einordnet und sich überlegt, Moment, heute haben wir ja echt politisch und gesellschaftlich noch ganz andere Probleme und viel größere Probleme, Nationalismus, Populismus, das Aufkommen der AfD, die Unzufriedenheit. Womöglich war Lehman der erste Baustein, der erste Dominostein in einer Kette von Ereignissen, der dazu geführt hat, dass wir heute diesen ganzen, Entschuldigung, Scheiß erleben, den wir gerade erleben.
Das finde ich auch interessant, wie du das am Ende der Geschichte tatsächlich nochmal beschreibst und diese Querverbindung herstellst, beziehungsweise diesen Zeitstrang und sagst, dass möglicherweise eben die Finanzkrise mitverantwortlich ist, beziehungsweise einen Grundstein gelegt hat für den Rechtspopulismus und für das Chaos sozusagen, was wir jetzt heute haben. Ich habe mich gefragt, wie sind denn die Aufzeichnungen beziehungsweise die einzelnen Gesprächsteile, aus der die Geschichte besteht, entstanden? Hast du die alle dann Protagonisten nochmal getroffen? Habt ihr ja per Telefon geredet, sozusagen nochmal einmal durch die Welt geflogen dafür?
Ja, zum Teil bin ich durch die Welt geflogen, weil ich eben auch, also Andrew Gowers, den damaligen Kommunikationschef, habe ich in Genf getroffen und Jean-Claude Trichet habe ich in Paris getroffen. Ich habe einen Film gemacht zur Finanzkrise oder ich bin Co-Autor eines Filmes über die Finanzkrise, der demnächst auch im Fernsehen zu sehen sein wird. Und im Zuge dessen habe ich sehr viele Leute getroffen. Und dieser Film hat einen speziellen Fokus auf die Krise, geht mehr auf Privatanleger und dieser große globale Fokus blieb ein bisschen außen vor. Und ich saß quasi auf einem Schatz von Dokumenten und Gesprächen und mir ist in den Gesprächen, die ich da geführt habe, nochmal sehr viel klar geworden, sodass ich danach alle nochmal angeschrieben habe, alle nochmal angemailt habe, alle nochmal angerufen habe, um mit allen nochmal zu sprechen und zu sagen, wollen wir nicht dieses Thema, wozu hat Lehman geführt und wie kann es sein, dass das der erste Baustein, der erste Dominostein auf dem Weg zur ganz großen Vertrauenskrise war, wollen wir daraus nicht nochmal eine Geschichte fürs Zeitmagazin machen? Und alle waren total begeistert, weil ich glaube, jedem Beteiligten von damals, egal ob er jetzt Banker ist oder Minister, Notenbanker oder auch einfach nur so Politiker, jeder hat so im Nachhinein das Gefühl, das ist noch nicht aufgearbeitet.
Der Film, von dem Marc spricht, heißt Lehman, Gier frisst Herz und läuft am 23. September auf der ARD.
Genau, ne? 21:45 sonntags. Anne Will verzichtet für uns auf ihre Talkshow.
Mich würde noch interessieren, auch, du hast ja gesagt, du hast sie tatsächlich alle persönlich getroffen. Was für Männer sind es heute? Saßen dann tatsächlich geläuterte Männer vor dir oder wie ist eigentlich die Stimmung da im persönlichen Gespräch? Also waren die sehr offen, dass sie darüber reden wollten oder ist das doch eine Vertrauensbasis, die man da erstmal aufbauen musste, damit da ja auch, was ja auch in dem Gespräch rüberkommt, viele Internas ja auch ausgesprochen werden und auch nochmal sehr hart miteinander, finde ich, ins Gericht gegangen wird?
Na, ich glaube, dass die Möglichkeit, mit den Leuten länger zu reden und einfach auch nochmal ein reflektiertes Gespräch zu führen, dass das mit jedem der Beteiligten selber was gemacht hat. Mein Eindruck war, das ist ja bei guten Interviews häufig auch so, dass du im Gespräch sich eine Dynamik entwickelt und dann reflektieren und dann wirklich ins Gespräch kommen und man kommt gemeinsam auch nochmal auf einen anderen Aspekt des Themas, sodass ich ganz ernsthaft glaube, dass viele selber nochmal ins Nachdenken gekommen sind. Und natürlich kommen die von unterschiedlichen Positionen. Also der frühere Chef von Lehman Deutschland sieht keine Schuld bei den Bankern, er sieht, was falsch gelaufen ist. Aber er thematisiert eben eher die Rolle des Staates und die Frage, warum habt ihr sozusagen uns damals in Amerika mehr oder weniger fast schon gezwungen, diese Hypothekenpapiere aufzulegen? Eine These, die man vielleicht auch anders formulieren kann. Es gibt den geläuterten Banker, der sehr viel erzählt über das Innenleben seiner Branche und die Frage, wie es eigentlich ist, wenn du als Master of the Universe gesehen wirst und dich vielleicht auch selber so siehst. Bei Peer Steinbrück hatte ich den Eindruck, dass er heute kritischer über sein eigenes Tun reflektiert und auch über sein eigenes Tun spricht, als er das logischerweise direkt in den Jahren der Krise oder während des Krisenmanagements tun konnte. Aber natürlich gibt es Punkte, die er on the record niemals sagen oder zugeben kann, weil sie schon so tief dann in die eigene Politik hineingehen.
Welches Gespräch ist dir besonders in Erinnerung geblieben, beziehungsweise was war eigentlich das überraschendste Statement für dich, was du gehört hast im Verlauf der Recherche?
Ich fand zwei Sachen interessant. Das eine ist, dass die Frage, warum haben die Amerikaner Lehman pleite gehen lassen? Wir haben zu Beginn unseres Gesprächs darüber gesprochen, Situationen in Nizza, europäisches Finanzministertreffen, alle waren sich einig, Lehman werde gerettet werden, es ist nicht passiert, aber warum? Keiner hat eine schlüssige Erklärung. Es gibt die menschliche Erklärung, dass der damalige amerikanische Finanzminister Hank Paulson, der früher, also davor Chef bei Goldman Sachs gewesen war, dass er einfach ein großer Rivale von Dick Fuld, von dem Chef von Lehman war. Die beiden haben sich, sollen sich persönlich gehasst haben. Sie waren geschäftlich Intimfeinde. Ist das ein Grund, eine Bank über die Wupper gehen zu lassen und damit implizit sowas wie eine Weltfinanzkrise auszulösen? Ich weiß es nicht, aber andererseits spielen menschliche Faktoren auch bei politischen Entscheidungen häufig eine große Rolle. Was mich überrascht hat, war Jean-Claude Trichet, der als Notenbanker, ich habe ihn früher schon mehrmals auch getroffen, der als aktiver Chef und Präsident der Europäischen Zentralbank immer sehr in einem Korsett gefangen war. Was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen? Jede Äußerung des Notenbankpräsidenten kann Märkte bewegen, wenn sie irgendwie gedeutet werden kann. Sprich, klassischerweise waren Trichet-Interviews immer stinkelangweilig. So, jetzt ist er heute ein bisschen freier und er hat sehr, sehr interessant darauf hingewiesen, wie die Notenbanker eigentlich schon ein Jahr davor angefangen haben, darauf hinzuweisen, passt auf, das geht schief, an den Finanzmärkten tut sich was. Er hat sehr harte Kritik eigentlich geübt an der Politik und den Politikern, damit meint er unseren früheren Bundesfinanzminister Steinbrück, aber natürlich auch Paulson in den USA oder andere Finanzminister in Europa oder in Übersee, die alle blind waren oder, wenn sie es gesehen haben, nicht wahrhaben wollten, was da auf uns zukam. Und diese Machtlosigkeit, da ist jemand Präsident einer der wichtigsten Zentralbanken der Welt und trotzdem hat er den Eindruck, er wird nicht gehört, das brach schon, also für seine Verhältnisse sehr deutlich aus ihm raus.
Ich finde ja auch unterhaltsam, wie dann vor allen Dingen der Andrew Powers nochmal erzählt, was eigentlich der Dick Fuld für ein Typ war. Man fühlt sich nochmal sehr an Wolf of Wall Street erinnert.
Ich glaube, dass Wolf of Wall Street hatte, glaube ich, mehrere Personen, die den Film beeinflusst haben. Und ich wette, Fuld war einer, weil Fuld sagte damals auf einer Tagung vor mehreren Investoren, dass er seinem wichtigsten Gegner das Herz bei lebendigem Leib aus dem Leib reißen werde und er werde es aufessen, während er noch lebt. Und dann werdet ihr sehen, wie ich mit euch umgehe. Und er sagte das. Man dachte zuerst, der Junge macht einen Scherz, aber er meint es ernst. Und so war der. Er war aggressiv, er war hart, er war tough. Und Gowers beschreibt ihn trotzdem als zwiespältige Figur, weil er Lehman beschreibt und das Innenleben von Lehman eben als eine Situation wie an so einem mittelalterlichen Hof. Da war der Sonnenkönig oder vielleicht auch eher dunkle König, vor dem sie alle Angst hatten, weil niemand wollte, dass das Herz aus dem Leib gerissen wird und bei lebendigem Leibe aufgefressen. Und er war aber abgeschirmt, er hatte seinen Hofstaat, er war umgeben von Ja-Sagern. Im Aufsichtsrat waren die Friends of Dick, die ihm gesagt haben, Junge, das läuft alles schon, mach weiter so. Und dann hatte er einen zweiten Mann, Joseph Gregory, der die Drecksarbeit für ihn gemacht hat und der im Grunde dann auch ja Leute gekillt, ist das falsche Wort, aber Leute rausgeschmissen hat und geguckt hat, dass auch der Laden so läuft.
Seth Rogen spielt ja den Sidekick, ne? In Wolf of Wall Street.
Ja, passt vielleicht auch. Also Gowers erzählt halt, das fand ich ganz interessant, dass er nach seiner ersten Begegnung mit Joe Gregory, also dem zweiten Mann, dem Killer, danach eine E-Mail bekam von einem Kollegen, er habe soeben Darth Vader getroffen. Und das war vielleicht so ein bisschen die Arbeitsteilung, also Dick Fuld, so im Star-Wars-Genre, Dick Fuld war der Imperator und Joe Gregory war Darth Vader.
Was ist dein Eindruck, diese ja sehr von Männern nicht nur dominierte, sondern eigentlich ja von Männern gelebte Finanzmarkt, hat das sich in den letzten 10 Jahren geändert? Gibt es da jetzt mehr Frauen und sind die Partys, glaubst du, vorbei oder kriegt man davon einfach nicht mehr so viel mit?
Naja, das mit den Partys war natürlich offenkundig, weil ja auch viel darüber geschrieben wurde und man zum Teil, auch wenn man in Frankfurt irgendwie abends ausgegangen ist, dann hat man ja auch mal so Partys irgendwie erlebt. Das war ja nicht irgendwie alles immer nur closed. Ja, der Finanzsektor ist weiblicher geworden. Ja, die Partys sind weniger geworden oder sie finden in geschützten Räumen statt, die wir nicht erleben, aber dennoch sind die Mechanismen die gleichen. Natürlich ist es einfach so, die Finanzkrise und die Regulierung hat dazu geführt, dass Banken mehr unter Druck sind. Das heißt, die müssen mehr um ihr Überleben kämpfen, also müssen sie mehr kämpfen. Und wie kämpft man? Indem man mit harten Bandagen vorgeht, indem man aggressiv vorgeht im Markt, indem man noch mehr versucht, die kleinste Möglichkeit auszunutzen. Die deutschen oder europäischen Banken sind zum Großteil im Überlebenskampf aus den unterschiedlichsten Gründen. Und deswegen würde ich sagen, Ein paar Sachen mögen besser geworden sein, aber insgesamt ist die Situation genauso gefährlich und sind die Mechanismen immer noch so, wie sie auch vor 10 Jahren waren.
Woran liegt das? Die Frage kommt auch auf am Ende deines Textes, dass bis heute keiner der Banker sich vor Gericht verantworten musste?
Naja, weil es natürlich, was den Straftatbestand angeht, verdammt schwer ist nachzuweisen. Wo hat man bewusst Regeln gebrochen? Wo ist man tatsächlich kriminell vorgegangen? Der Staat muss sich ja schon vorwerfen lassen, dass die Deregulierung, also sprich die Vergrößerung der Finanzmärkte und die Verbreiterung des möglichen Rahmens und die Verbreiterung der möglichen Gesetze dazu geführt hat, dass die Banken viele Sachen machen durften, von denen man hinterher gesagt hat, ey, es ist vielleicht nicht so geschickt, weil es irgendwie dann zu einer gefährlichen Schieflage führt, entweder der Banken oder des Marktes. Also der Staat selber als Gesetzgeber war ja nicht ganz unbeteiligt. Diejenigen, die vor Gericht gekommen sind, sind häufig Abteilungsleiter, mittleres Management, zweite, dritte Ebene, bei denen man nachweisen konnte, dass sie gezielt bei Finanztransaktionen Gesetze überschritten haben, dass sie ihre Mitarbeiter angestiftet haben, Gesetze zu überschreiten. Die großen Banker dingfest zu machen, war fast unmöglich. Aber es hat natürlich bei den Leuten was ausgelöst, bei den Steuerzahlern, bei den Bürgern, dass sie den Eindruck haben, das sind Jungs, und es waren nur Jungs, die verdammt viel Geld verdient haben, die womöglich es geschafft haben, in den Jahren vor der Krise durch eine geschickte Aufteilung des Vermögens dafür zu sorgen, dass ihr Privatvermögen auch unangetastet bleibt im Zuge von wirtschaftlichen Verwerfungen und die nicht viel büßen mussten und nicht viel eingebüßt haben durch die Krise, während andere Leute ihren Job verloren haben, ihre finanzielle Altersvorsorge ist draufgegangen, ihre Perspektive ist futsch gegangen. Ich hätte mir gewünscht, und das wäre vielleicht der Hebel gewesen, dass man in der Frage, wie geht man mit den Banken danach um und wie reguliert man Banken danach und was lässt man an Geschäften zu, dass man da härter vorgeht. Kleines abstruses Beispiel aus Deutschland. Der Staat ist im Zuge der Finanzkrise dann eingestiegen bei der Commerzbank, ursprüngliche private Bank, und hat sie teilverstaatlicht. Und als Folge dieser Teilverstaatlichung musste, das war eine Regel, die vorgegeben wurde, wurden die Gehälter des Vorstands begrenzt auf 500.000 Euro, was ja immer noch relativ viel ist. Also mehr als du und ich zusammen verdienen, und zwar weit mehr als du und ich zusammen verdienen. Für Bankverhältnisse aber natürlich wenig. So, sprich, das war dann so ein Imageverlust für den Bankchef. Und was wurde dann im Zuge der Finanzkrise und des weiteren Umgangs mit der Commerzbank Stück für Stück wieder zurückgedreht? Die Frage des Gehalts des Finanzchefs. Also die Commerzbank, der geht es immer noch nicht wirklich gut. Sie ist immer noch in staatlicher Hand, aber die 500.000 Euro Grenze, die gibt es nicht mehr. Das verstehe ich nicht. Und das verstehen, glaube ich, auch viele nicht. Und das sind so Dinge, wo man hätte rangehen können, so Hebel, die der Staat dann schon auch hat.
Ich danke dir, Marc. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Podcast Die Geschichte hinter der Geschichte, diese Woche mit Marc Prost, Leiter des Hauptstadtbüros in Berlin. Abonnieren Sie uns unter www.freunde.zeit.de. Wir freuen uns auf nächste Woche und nochmal danke, Marc.
Gerne.